Wer war Dietrich Bonhoeffer? Einige Lebensdaten und Zitate von ihm. Er ist geboren am 4. Februar 1906 in Breslau, zusammen mit seiner Zwillingsschwester Sabine. Weiß jemand, wie viele Geschwister er hatte? Sieben, ganz genau. Er stammt aus einer Großfamilie, es waren 8 Kinder. Seine Mutter Paula war deshalb ganz schön herausgefordert. Sein Vater Karl war zunächst Professor an der Uni in Königsberg. Und später hat er den Lehrstuhl für Psychiatrie und Neurologie an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin übernommen. Und die Familie ist nach Berlin umgezogen. In Berlin hat Dietrich bereits mit 17 Jahren Abi gemacht und dann in Tübingen Theologie studiert. Einem Mitstudenten ist er positiv aufgefallen, was der so beschrieben hat. Was mich an Bonhoeffer leidenschaftlich anzog, war die Wahrnehmung, dass hier einer nicht nur lernte, sondern dass hier einer selbstständig dachte und schon wusste, was er wollte und wohl auch wollte, was er wusste. Und das ist ein wichtiger Grundzug im Wesen von Bonhoeffer, dass er sich bemüht, Denken und Wollen und Denken in Übereinstimmung zu bringen. Etwas, was sich Christen zum Vorbild nehmen können, denn darum geht es, dass wir das, was wir als richtig erkannt haben, dann auch tun wollen und es keine Schizophrenie, keine Spaltung in uns gibt. An anderen Punkten war er auch einfach Kind seiner Zeit. Zum Beispiel, was die Trennung von Wahrheit und Wirklichkeit im Blick auf die Auferstehung angeht. Aber für Bonhoeffer ist der Gehorsam gegenüber Christus der Kern der christlichen Jüngerschaft. Niemand kann behaupten, ein Christ, ein Gläubiger zu sein, wenn er nicht auch ein Jünger ist. Das heißt, wenn Gehorsam nicht sein Leben kennzeichnet. Er schreibt, nur wer glaubt, ist gehorsam. Und nur wer gehorsam ist, glaubt. Dass Glaube und Leben im Alltag für Bonhoeffer zusammengehören, drückt sich auch in einer Bemerkung von ihm über Beobachtungen in Libyen, einem islamisch geprägten Land, aus, das er mit seinem Bruder bereisen konnte. Er schreibt, im Islam ist alltägliches Leben und Religion gar nicht getrennt, wie in der gesamten, auch katholischen Kirche. Bei uns geht man eben in die Kirche und wenn man zurückkommt, beginnt wieder ein ganz anderes Leben. Bei wem von uns ist es zum Beispiel normal, mit anderen, mit fremden Leuten über den Glauben, über Erfahrungen mit Gott, Jesus Christus, zu sprechen? Vermutlich eher bei wenigen. Religion gilt bei uns in Deutschland als Privatsache und ist deshalb vielerorts, bis auf kirchliche Rituale, aus dem öffentlichen Leben verschwunden. In anderen Kulturen und Religionen ist es anders. Als ich die Möglichkeit hatte, 2 Monate in Indonesien zu sein, dem Land mit den meisten Muslimen, da war es ganz normal, dass man auch in öffentlichen Verkehrsmitteln mit fremden Menschen über den Glauben gesprochen hat. Oder nach einem Gottesdienst hier in Sinsheim in der Realschule, da waren es muslimische Kinder, die da geblieben sind nach dem Gottesdienst und viele Fragen gestellt haben. Meine Rallye-Schüler dagegen sind zum Alltag wieder übergegangen. Dietrich Bonhoeffer war ein schlauer Kopf. 1927 wird er promoviert, nur 3 Jahre später habilitiert. Und er blieb trotzdem bodenständig und bescheiden, was in folgenden beiden Aussagen, denke ich, zum Ausdruck kommt. Sein Neffe Klaus von Donani sagt zum Beispiel über ihn, Dietrich war ein Onkel wie jeder andere, aber etwas jünger. Und er war sehr lustig, kameradschaftlich. Und Dietrich selbst bemerkt als Vikar der deutschen Gemeinde in Barcelona, wohin er dann entsandt worden ist, es fehlt all die Nervosität und Überspanntheit, wie wir sie in Deutschland so reichlich genießen. Menschlich findet man hier ganz vortreffliche Charakterzüge, Anständigkeit, Ehrlichkeit, Einfachheit, nichts aus sich zu machen. Durch ein Stipendium konnte Dietrich Bonhoeffer 1 Jahr in den USA am Union Theological Seminary in New York studieren, die seiner Lebensorientierung nochmal eine neue Wendung gegeben hat. Sein Lehrer, Reinhold Niebuhr, der schreibt über ihn, Er dachte, die politischen Fragen, die unsere Studenten bewegten, wären unwichtig für das Leben eines Christen. Erst nach seiner Rückkehr nach Deutschland begann er, sich für ethische und politische Themen zu interessieren. Zurück in Deutschland wird Bonhoeffer als Privatdozent für systematische Theologie in Berlin berufen, wo er ökumenische Kontakte mit anderen Kirchen pflegt, und er wird auch als Pfarrer ordiniert. Er arbeitet dann als Studentenpfarrer an der Technischen Universität und als Hilfspfarrer an der Zionskirche Berlin-Prenzlauer Berg, wo er eine Konfigruppe zu unterrichten hatte. Und über diese Erfahrung schreibt er: Das ist die Gegend von Berlin mit den schwierigsten sozialen und politischen Verhältnissen. Anfangs benahmen sich die Jungen wie verrückt, sodass ich zum ersten Mal wirklich Disziplinschwierigkeiten hatte. Aber auch hier half eines, schreibt er dann weiter, nämlich, dass ich den Jungen ganz einfach biblischen Stoff erzählte in aller Massivität. Nun ist absolute Ruhe. Die Jungen sorgen selbst dafür. Interessant seine Erfahrung, nicht die Bibel weglassen und mit den Konfis ein wenig Spiel, Sport und Spannung im Konfi-Unterricht zu machen, sondern ihnen vom Brot des Lebens zu erzählen. Das hat auch diese Jungs angesprochen. Eine Umbruchszeit war die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland, die auch die Familie Bonhoeffer sehr betroffen hat. So gut wie die ganze Familie Bonhoeffer, auch mit den angeheirateten Verwandten, befand sich im Widerstand in Deutschland oder musste ins Ausland fliehen. Als das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 scheitert, wird einer nach dem anderen aus der Familie verhaftet und hingerichtet. Und nachdem die Gestapo Akten gefunden hat, aus denen hervorgegangen ist, was die Rolle auch von Dietrich Bonhoeffer in dieser Zeit war, wird er am 8. April 1945 ins Konzentrationslager Flossenbürg gebracht und am nächsten Tag hingerichtet, wie wir schon gehört haben, knapp einen Monat bevor der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945 geendet hat. Wenn in neuerer Zeit nun einige wieder sich auf Bonhoeffer berufen, um Machtausübung und gewaltsames Vorgehen gegen Andersdenkende mit zum Teil christlichen Argumenten zu rechtfertigen, dann wehren sich die Nachkommen Bonhoeffers in einem Brief mit dem Titel »Wieder den Missbrauch Bonhoeffers für Nationalismus und Gewalt zu Recht« dagegen. Ich habe diesen Brief kopiert, und wer ihn nachher lesen möchte, findet ihn hier an der Ecke vom Altar und darf dies gerne tun. Und dass die Inanspruchnahme Bonhoeffers für so etwas nicht gerechtfertigt ist, wird unterstrichen auch durch die Worte der von der Gestapo verhafteten Schwester von Bonhoeffer, wenn sie ihren Kindern aus dem Gefängnis an Ostern 1943 schreibt: Tragt keinen Hass im Herzen gegen die Macht, die uns das angetan hat. Verbittert eure jungen Seele nicht, das rächt sich, und nehmt euch das Schönste, was es gibt, das Vertrauen. Vertrauen dagegen äußert sich im Gebet. Lasst uns deshalb singen: Wer bittet, dem wird gegeben.
Dietrich Bonhoeffer hat seinen Glauben unter anderem auch in einem eigenen Glaubensbekenntnis ausgedrückt. Es lautet: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Faktum, Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.
Getrost beten. Das konnte Dietrich Bonhoeffer. Und seine Gebete konnten trösten, ihn selbst und auch andere. Sein bekanntes Gebet von guten Mächten tut es noch bis heute. Das Morgengebet, das wir am Anfang des Gottesdienstes gebetet haben, war sein Weihnachtsgeschenk an die Mitgefangenen. Und 2 Jahre vor seinem Tod schreibt er im Gefängnis dieses Glaubensbekenntnis, das wir gerade gehört haben. Es drückt Zuversicht und Gottvertrauen aus. Für mich habe ich es so zusammengefasst. Ich glaube, Gott meint es absolut gut mit mir. Gott gibt mir immer die notwendige Kraft. Gott kommt mit meiner Schuld zurecht. Gott wartet auf mein Beten und mein Tun. Und dieser Zweiklang aus Beten und Tun, der hat den Glauben von Bonhoeffer geprägt. In einem seiner Briefe aus der Haft schreibt er: Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Doch was tun wir da eigentlich, wenn wir beten? Und was bedeutet Beten für dich persönlich? Ich lade uns ein zu einem kurzen Austausch. Komm einfach in das Gespräch mit demjenigen oder derjenigen, der neben dir sitzt, und vervollständigt den Satz: Gebet ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Jeder, der möchte, so 2 Minuten mit den Nachbarn ins Gespräch kommen. Gebet ist für mich. Ja, ich sehe schon, es ist gar nicht so einfach, oder den Satz zu vervollständigen, Gebet ist für mich. Also man kann da ausholen, Dankeschön, herzlichen Dank für den Austausch. Man kann gerne nachher beim Kirchencafé auch nochmal weiter darüber sprechen. Und vielleicht waren ja auch ähnliche Antworten jetzt dabei wie diese hier: Gebet ist Gottes Wunschautomat, wie eine Notrufsäule, wer noch weiß, was das ist. Gebet ist ein Reden gegen die Wand, der Schrottplatz für meinen Lebensmüll oder eine Tankstelle für die Seele. Manches davon erleben wir wohl so oder so ähnlich beim Beten. Aber Gebet ist doch eigentlich eine viel größere Sache. Machen wir uns das doch mal bewusst, es ist ein Gespräch auf Augenhöhe mit dem allmächtigen Gott. Der große Gott spricht uns persönlich an und er ist immer für uns ansprechbar. Das möchte ich jetzt auch tun und beten. Herr unser Gott, begegne uns in der Stille, sprich uns an mit deinem Wort, lass uns leben im Bewusstsein deiner Gegenwart. Amen. Jesus lädt uns ein, getrost zu beten. Wir hören auf den Predigttext aus Johannes 16, die Verse 23b bis 33. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Amen, Amen, das sage ich euch, alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr in meinem Namen um nichts gebeten. Bittet und ihr werdet es bekommen. Dann wird die Freude euch ganz und gar erfüllen. Ich habe euch das alles in rätselhaften Worten gesagt. Es kommt die Stunde, wenn ich nicht mehr in rätselhaften Worten zu euch reden werde. Dann werde ich zu euch offen und unverhüllt vom Vater reden. An dem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch, weil er mich liebt und weil ihr glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Vom Vater her bin ich in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt wieder und kehre zum Vater zurück. Da sagten seine Jünger zu ihm: Jetzt sprichst du offen und unverhüllt und redest nicht mehr in rätselhaften Worten. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt. Es ist gar nicht erst nötig, dass dir jemand eine Frage stellt. Deshalb glauben wir, dass du von Gott kommst. Da antwortete Jesus: Jetzt glaubt ihr, seht doch, die Stunde kommt, ja, sie ist schon da. Man wird euch auseinandertreiben, jeden dorthin, wo er herkommt. Und mich lasst ihr allein zurück. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. Auf den ersten Blick steht ja in diesem Text wenig über das Gebet. Am Anfang, ja, bittet und es wird euch gegeben. Also ist das Gebet doch nur ein frommer Wunscherfüllungsautomat, wo ich oben bei Gott meine Bitten einschmeiße und unten auf der Erde ein sorgenfreies Leben raushole, wenn ich den richtigen Knopf gedrückt habe? Bestimmt nicht. Schauen wir nochmal auf die letzten beiden Verse im Text, Vers 32 und 33. Wir können es hier lesen. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Er spricht ihnen Mut zu. Jesus ist aber auch realistisch. Angst ist unvermeidbar in dieser Welt. Und Jesus, er weiß, wovon er spricht. Als Sohn Gottes ist er vom Himmel auf diese Erde gekommen. Etwa 33 Jahre lebt er als Mensch in einer Welt der Herausforderungen. Bevor er zu seinem Vater zurückkehrt, muss er durch Leiden und Tod gehen. Und Jesus ging es da nicht anders als uns heute. Auch er hatte Angst in der Welt. Von seinen Jüngern wird er allein gelassen, doch sein Vater ist bei ihm. Der wird ihn am dritten Tag wieder zurück ins Leben bringen. Auferstehung. Das haben wir vor 5 Wochen gefeiert an Ostern. Und 40 Tage später dann die Rückkehr zu seinem Vater, Christi Himmelfahrt. Das feiern wir am Donnerstag mit einer Wanderung, mit einem Gottesdienst, mit Grillen auf dem Buchenauer Hof. Herzliche Einladung dazu. Ja, es gehört zu dieser Welt, dass sie uns manchmal heillos überfordert. Dietrich Bonhoeffer ersuchte daher sein Heil im Gebet. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib uns an aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Und auch Jesus, er kämpft im Garten Gethsemane mit seiner Angst. Er bittet seinen Vater, dass Leid und Tod an ihm vorübergehen mögen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, das betet er. Und am Kreuz: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Während Jesus in dieser Welt lebte, betete er täglich zu seinem Vater. Hab Mut, sei getrost. Bestimmt hat er dabei diese Worte, diese Ermutigungen von ihm gehört. Und auch wir als Kinder Gottes dürfen getrost zum Vater beten. Ein erster Punkt. Wir schauen dazu nochmal auf die Verse 26 und 27. Gott, er liebt uns wie ein guter Vater. Erwartungsvoll dürfen wir direkt und ohne Umwege zum Vater beten. Was das bedeutet, das können wir in Lukas 11 lesen, die Verse 11 bis 13. Und ich habe in letzter Zeit diese Volksbibel ein bisschen für mich entdeckt und da wird es, denke ich, eindrücklich beschrieben. Lukas 11, 11 bis 13 heißt dort: Wie ist das denn mit einem guten Vater? Würde der seinem Sohn ein Stück Gammelfleisch andrehen, wenn der ihn um ein Schnitzel bittet? Oder einen Regenwurm andrehen, wenn der einen Lolli haben will? Oder wenn das Kind ein Überraschungsei möchte, wird er ihm dann ein verfaultes Hühnerei andrehen? Niemals. Wenn selbst so verpeilte Menschen gut zu ihren Kindern sind, wie viel mehr wird dann der Papa im Himmel den Leuten seine besondere Kraft, den Heiligen Geist schenken, wenn sie ihn darum bitten? Ja, wir haben einen Papa im Himmel, er schenkt uns, was wir brauchen. Und er schenkt uns sich selbst, den Heiligen Geist, die Kraft, den Tröster. Aber vielleicht hast du auch ganz andere Erfahrungen gemacht mit deinem Vater. Alles andere als gut, viel schlimmer als Gammelfleisch oder als verfaulte Hühnereier. Oder vielleicht kennst du überhaupt gar keinen irdischen Vater und auf Gott bist du gerade sowieso nicht gut zu sprechen. Dann empfehle ich dir, schaue im Glauben auf Jesus. Denn er möchte uns seinen guten himmlischen Vater lieb machen. Dietrich Bonhoeffer wusste das, wenn er Folgendes schreibt: Wir beten zu Gott, an den wir durch Christus glauben. Wir dürfen wissen, dass er weiß, was wir bedürfen, ehe wir darum bitten. Das gibt unserem Gebet größte Zuversicht und fröhliche Gewissheit. Nicht die Formel, nicht die Zahl der Worte, sondern der Glaube fasst Gott bei seinem väterlichen Herzen, das uns längst kennt. Das rechte Gebet ist nicht ein Werk, eine Übung, eine fromme Haltung, sondern es ist die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Ja, so dürfen wir getrost zum Vater beten. Und ein zweites, als Kinder Gottes dürfen wir getrost im Glauben beten. Dazu nochmal die Verse 28 bis 30. Die Jünger scheinen es jetzt endlich mal begriffen zu haben: Jesus kommt von Gott. Wir glauben, dass du von Gott kommst. Und dennoch werden sie wenige Zeit später von ihm weglaufen, als es ernst wird, als es Jesus an den Kragen geht. Und auch unser Gottvertrauen ist nicht immer das Beste, zumindest meines. Aber im Gespräch lernen wir Jesus und seinen Vater kennen. Wir dürfen ihm unsere ehrlichen Fragen stellen. Wir dürfen unsere Zweifel zu Wort kommen lassen. Im Beten finden wir Glauben. Und im Glauben dürfen wir beten. Im Beten finden wir Glauben und im Glauben dürfen wir beten. Das ist so eine Glaube-Gebetsspirale, die uns immer näher zu Gott bringt. Im Glauben beten, das heißt, mit Jesus im Herzen beten. Im Glauben beten heißt, wissbegierig beten. Jesus, wer bist du für mich heute, hier, jetzt, in meiner aktuellen Situation? Im Glauben beten heißt, Jesus nachfolgen, durch Höhen und durch Tiefen. Mit ihm voller Vertrauen den Weg zum Vater gehen. Dietrich Bonhoeffer sagt, die Jünger dürfen beten, weil Jesus es ihnen sagt, der den Vater kennt. Er verheißt ihnen, dass sie Gott erhören wird. So beten die Jünger allein, weil sie in der Gemeinschaft mit Jesus stehen, in seiner Nachfolge. Wer an Jesus gebunden ist in der Nachfolge, der hat durch ihn den Zugang zum Vater. Im Glauben erreichen wir das Vaterherz Gottes. Aber was ist, wenn du nicht mehr glauben kannst? Wenn das Schnitzel ausbleibt und gefühlt nur noch Gammelfleisch auf deinem Teller liegt? Es ist paradox, aber dann bete. Stur an Jesus dranbleiben. Nachfragen, bis er nicht mehr in rätselhaften Worten zu dir spricht. dich von ihm wieder zurück zum Vater führen lassen. Und wenn uns die Worte fehlen, dann können andere für uns beten. Wir dürfen und wir sollen miteinander und füreinander beten. Der Christus im Bruder, in der Schwester ist stärker, sagt Bonhoeffer. Im Gemeindegebet an jedem Donnerstagabend, da tun wir das. Und Sie dürfen uns gerne Ihre Anliegen nennen, für die wir dann auch vertraulich beten. Aber vielleicht sollten wir auch einfach mal nur still sein vor Gott, damit wir nicht überhören, wenn der Vater leise zu uns spricht: Sei getrost, habe Geduld, vertraue mir, mein Kind. Ein drittes: Als Kinder Gottes dürfen wir getrost im Namen Jesu beten. Die Verse 23b bis 26a. Amen, Amen, das meint, es gilt, Gott, er erhört Gebet. Er erfüllt uns mit Freude. Er gibt, worum wir bitten. Einfach so alles, was wir wollen? Nein. Gott gibt niemals gegen seine Güte. Gott gibt niemals gegen seine Güte. Das verstehen wir manchmal nicht. Und es kann auch ziemlich wehtun. Gott, warum in aller Welt hältst du das zurück, wonach ich mich so sehr sehne? Antworten werden wir bekommen, wenn wir im Namen Jesu beten lernen. Dreimal steht das im Text: In meinem Namen bitten. Wie, das erklärt die Volksbibel so: Wir sollen mit der Unterschrift Jesu beten. Gott will unterschreiben können, was wir bitten. Er will zu unseren Gebeten Ja sagen können. Wir dürfen im Gebet eins werden mit dem Willen Gottes. Paulus, er schreibt im 2. Korintherbrief, wie das möglich sein kann. Im Kapitel 1, die Verse 19 und 20. Jesus ist das Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja zu allem, was er je versprochen hat. Auf ihn berufen wir uns, wenn wir zu Gottes Ehre Amen sagen. Wir suchen im Gebet also die Ehre Gottes. Wir berufen uns beim Beten auf Gott und auf sein Wort. Wir fragen nach seinen guten Versprechen für unser Leben. Denn sie sind die Grundlage unseres Gebets, aber sie sind auch die Erfüllung unseres Gebets. Darum gilt, was Bonhoeffer sagt: Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Vertraue darauf, gerade in den schwierigen Zeiten deines Lebens, und erinnere Gott immer wieder an seine Versprechen für dich. Ich konnte und ich durfte, ja, ich musste das Beten im Namen Jesu auch lernen. Im Januar 2022, am Tag der schweren Herz-OP unserer Tochter in Heidelberg. Meine Frau und ich, wir sind stundenlang durch das Unigelände gelaufen. Wir haben gebetet, still, ohne große Worte. Wir haben Gott unsere Angst hingehalten. Und ich habe versucht, die Verheißungen Gottes für mich zu hören. Hoffend und bittend, dass mein Vaterwunsch, die Tochter nicht zu verlieren, auch seinem Vaterwillen entspricht. Ja, ich denke, wir sollten mehr mit der aufgeschlagenen Bibel beten. Mit ihr spricht Gott nämlich direkt mitten hinein in unser Leben. Wenn wir die Zusagen Gottes in seinem Wort hören, wenn wir es lesen, dann dürfen wir sie für uns ganz persönlich lesen und hören. Und Gott erfreut sich dann auf unsere Antwort. Für Dietrich Bonhoeffer ist das Beten wie das Erlernen einer Sprache. Das Kind lernt sprechen, weil der Vater zu ihm spricht. Es lernt die Sprache des Vaters. So lernen wir zu Gott sprechen, weil Gott zu uns gesprochen hat und spricht. An der Sprache des Vaters im Himmel lernen seine Kinder mit ihm reden. Nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Dazu sind uns die Psalmen gegeben, dass wir sie im Namen Jesu Christi beten lernen. Bonhoeffer legt uns also die Psalmen ans Herz, so wie Brigitte vorhin, und wir haben ja den Psalm auch gebetet. Für Bonhoeffer sind die Psalmen die große Schule des Gebets. 150 Gebete mitten in der Bibel, die unserem Herz eine Stimme geben und wo wir die ganze Vielfalt menschlicher Gefühle und Erfahrungen finden. Mit jedem Psalm kann Gott direkt in unsere konkrete Lebenssituation sprechen. Jesus hat die Psalmen gebetet. Beten wir sie auch im Namen Jesu. Und ein weiteres Lehrgebet finden wir in der Bibel, das Vaterunser. Jesus hat es uns gelehrt zu beten, nicht nur im Gottesdienst, sondern überall. Für Bonhoeffer war klar, alle Gebete der Heiligen Schrift sind im Vaterunser zusammengefasst. So wird das Vaterunser zum Prüfstein dafür, ob wir im Namen Jesu Christi beten oder im eigenen Namen. Als Kinder Gottes dürfen wir also getrost beten, zum Vater, im Glauben und im Namen Jesu. Dazu ermutigt uns der heutige Predigttext. Und damit kommen wir am Ende wieder zurück zum letzten Vers. Martin Luther hat ihn so übersetzt: Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn die Angst bei dir anklopft, dann schicke Jesus an die Tür. Er kennt sich damit aus. Er hat am Kreuz unsere angstmachende Welt überwunden und bei ihm finden wir Frieden. Dietrich Bonhoeffer hat das erfahren. Trotz aller Widerstände geht er zuversichtlich seinen Weg. Er geht ihn von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. Er geht ihn bis zu seinem Tod im Konzentrationslager Flossenbürg, wo er vor 80 Jahren hingerichtet wurde. Er wurde 39 Jahre alt, aber für ihn ist dieses Ende der Beginn des Lebens. Auch Bonhoeffer hatte Angst in dieser Welt. Aber aus seinen Ängsten macht er Gebete. Und du? Wenn du dich wie Bonhoeffer in seinem Gedicht fragst, wer bin ich? Wer bin ich in meiner Welt mit ihren Herausforderungen, mit ihren Ängsten und mit den Nöten? Dann darfst du wie er im Gebet diese Antwort finden. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Amen. Bevor wir das nächste Lied singen, lade ich uns ein, vor Gott zu kommen und still zu beten, jeder für sich. Auf der Folie stehen dann noch einmal Worte von Bonhoeffer, die gut zusammenfassen, was wir gerade über das Beten gehört haben. Das Musikteam wird dann diese Gebetszeit beenden und wir singen gemeinsam das Lied Beten in der Stille angekommen.